Liebe Geschwister, meine Seele ist stille zu Gott. Schon das schöne Vorspiel hat uns geholfen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz. Und auch das Terstegenlied, das wir gesungen haben, soll uns helfen, dass wir wirklich zu diesem Thema kommen, das über unseren stillen Tagen steht, Stille zu Gott. Wir wollen den Psalm miteinander lesen, auf das Wort des David hören, in dem das zweimal betont ist, meine Seele ist stille zu Gott. Psalm 62. Ein Psalm des David vorzusingen für Jedu tun, das war auch sein Sangesmeister. Und David hat das Lied, den Psalm, geschaffen, damit dieser Sangesmeister, von dem im 1. und 2. Chronikbuch uns manche Notiz erhalten ist, dass der eine Vorlage gehabt hat. Jetzt der Text. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Und jetzt kommen ein paar Verse, wo es deutlich wird, die uns deutlich machen, weshalb der David diese Gewissheit von Gott brauchte, dass er nicht fallen wird. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als der Saul ihn verfolgt hat? Wir wissen von den Psalmen, wie ein Rebhuhn in der Wüste, wie ein Floh, den man knacken will. Bild, das der David benutzt hat. Wie lange stellt ihr einem nach, wollt ihn ermorden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Wenn wir manchmal an so Gartenmauern vorbeikommen, die schon so geneigt sind, denken wir, jetzt gehe ich lieber am Rinnstein, wenn die Wand kommt, dann möchte ich nicht beschädigt werden. Ich komme mir vor wie eine hangende Wand, wie eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Und jetzt ermutigt der David, du Jedutun, sag das den Leuten weiter. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Gerhard Meyer, mein Freund, unser württembergischer früherer Bischof, hat dieses Wort, schüttet euer Herz vor ihm aus, oft so ausgelegt, wenn man eine Flasche frischen Apfelsaft hat von württembergischen Streuobstwiesen, dann setzt sich unten der Satz ab. Oben ist der Saft. Und wir dürfen unser Herz ausschütten vor Gott bis zum Bodensatz. Was ganz unten ist an Hass und Zweifel und Angst, bis zum Bodensatz. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Das wäre ein Thema für eine eigene Bibelstunde-Reihe in einer Wohlstandsgesellschaft. Ich habe viel mit älteren Leuten zu tun. Nebenan bei uns in Korntal ist das Altenzentrum. Wie viel Hass kann auch bis ins Testament hinein sich festsetzen. Haha, die Erben, die werden Augen machen, dass die nichts kriegen. Aber ich begebe mein Geld dorthin. Da hängt man über den Tod hinaus sein Herz noch ans Geld, an das, was man hinterlässt. Hängt euer Herz nicht daran. Der Jesus hat uns gewarnt vor diesem Götzen, dem Mammon. Eines hat Gott geredet, und ich habe ein zweifaches, ein doppeltes dabei herausgehört. Das eine ist, Gott ist mächtig, das habe ich gehört. Und ich habe es verstanden in zweierlei Hinsicht. Du, Herr, bist gnädig und du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Also Sie merken, bei David wird das aufgenommen, was wir gestern Abend angefangen haben. Es wird heute aufgefüttert. Wenn unsere Seele still wird zu Gott, dann dazu, dass wir hören. In der Stille hat der David plötzlich etwas gehört, dass Gott mächtig ist. Und er hat sogar ein doppeltes herausgehört. Also das ist die Vorgabe, der wir jetzt ein bisschen nachhören wollen. Es war nicht selbstverständlich, dass die Seele des David stille geworden ist. Er war in ganz große Unruhe versetzt worden. Die Davidsgeschichten schildern uns das. Ich habe vorher schon die Stichworte gesagt, wie ein Floh, wie ein Hund, den man wegjagt, wie eine Mücke, die man die stört. So werde ich behandelt. Der Saul will mich weghaben, Widersacher, Konkurrent. Aber ich werde mit ihm fertig, mit meinen starken Armeen. Als der junge Hirtenknabe David einst seine Brüder besuchte, als Israel im Kampf lag mit den Philistern und er im Auftrag des Vaters seinen Brüdern Brot bringen sollte, Heimatbrot, und dem Hauptmann noch ein extra Geschenk bringen sollte, da hat er mitbekommen, dass der Goliath, der mächtige Philister, Israel und seinen Gott lächerlich gemacht hat. Was seid ihr für Memmen? Kommt doch, soll einer von euch mit mir kämpfen? Dann brauchen nicht alle dran glauben. Und wer siegt, das hat dann das ganze Volk gesiegt. Und Israel stand gelähmt vor dem Geschrei des Riesen, des Titanen, dieses Giganten. Wer will denn schon mit dem kämpfen? Und der junge David hat gesagt, lasst ihr euch das gefallen, dass Gott geschmäht wird? Bleib ruhig, du hast doch gar nichts zu melden, geh wieder heim. Und David hat sich gemeldet, ich möchte mit dem kämpfen. Aber selbst der König Saul hat gesagt, du kannst nicht. Sieh mal, mein Panzer passt dir nicht, ist dir zu schwer. Wie willst du mit, du kleiner Hirtenknabe, mit diesem mächtigen Goliath kämpfen? Und da hat David gesagt, der Gott, der mir geholfen hat, als der Löwe eingebrochen ist in die Herde und der Bär, und ich sie erschlagen konnte in der Kraft Gottes, der wird mir auch jetzt helfen. Und als der Goliath spottete, du kommst zu mir mit dem Stecken, bin ich denn ein Hund? Da hat David gesagt, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, aber ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes. Und wie es ausgegangen ist, wissen wir, dass der David triumphieren konnte. Herr ist mein Fels, meine Hoffnung. Ich werde nicht fallen. Es war seine Gewissheit. Und die wurde ihm erschüttert, als er plötzlich da bei Horesha in der Wüste Juda war, gejagt wie ein lästiger Straßenköter. Hat Gott mich vergessen? Bin ich wirklich von Gott erwählt? Ist er wirklich mein Fels, meine Zuversicht, meine Hoffnung? Und da heißt es, und Jonathan, der Sohn Sauls, ging zu David in die Wüste nach Horesha und stärkte sein Herz in Gott. Denn Sie, dazu haben wir auch solche Begegnungstage wie hier auf der langen Steinbacher Höhe. Wenn wir selbst in unserer sogenannten stillen Zeit nicht stille werden können, weil uns all das bewegt, was in uns ist, dass wir in der Gemeinschaft mit Mitchristen, mit dem Mahl des Herrn, Gebetsgemeinschaft, lauschen auf die Bibel, gestärkt werden im Glauben. Jonathan ging, der Königssohn, zu David in die Wüste und stärkte sein Herz in Gott, dass er wieder sagen konnte, meine Seele ist stille, man könnte auch ergänzen, stille geworden, zu Gott, der mir hilft. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht falle. Ach, was sind denn die mächtigen Leute, die mich vorher angefochten haben? Sie sind doch nichts in den Augen Gottes. Meine Zuversicht ist bei meinem Gott. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie in Anfechtungen hineinkommen, solche Anfechtungen, wie sie David erlebt hat. Wenn die Frage da ist, ist wirklich Gott mein Fels? Wir haben einen Felsen, wirklich, der unbeweglich steht, da für mich da. Wenn Sie in den Zweifel hineingerissen werden, dass Gott mich bewahrt, dass er Entscheidendes für mich übrig hat. Der Apostel Paulus sagt einmal, wir waren, 2. Korintherbrief am Anfang, wir waren so in der Not, dass wir es für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Endgültig, mit mir ist es aus. Gott hat mich verlassen. Dann geht es bei Paulus weiter, 2. Korinther 1. Das geschah aber deshalb, dass wir unsere Zuversicht nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der von den Toten errettet. Das, was Gott in Jesus gemacht hat, dass er den verachteten, vergrabenen, ins Steingrab versenkten Jesus herausgeholt hat und zu Ehren gebracht hat. Diesem Jesus möchte ich gehören. Das geschah deshalb, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Ich werde es schon wieder packen, es kommt wieder anders, keine Sorge, bis jetzt eben ein bisschen Depression, es kommen wieder hellere Tage. Nein, nicht auf uns selbst, sondern auf den Gott, der nicht bloß schwache Leute errettet, sondern total zerbrochene Leute, die meinen, mit mir ist aus. Schreiben Sie sich nichts bloß hinter die Ohren, sondern ins Herz. Das geschah deshalb, weil wir lernen sollten, Zuversicht ist beim lebendigen Gott. Auch 2. Korinther 4, Paulus nimmt das noch auf. Trübsal, ich will es Ihnen gerade lesen im Originaltext, 2. Korinther 4. Wir werden nicht müde, sondern wenn unser äußerer Mensch verfällt. Die Verfallserscheinungen fangen an, wenn man sagt, ich bin dem begegnet, du weißt schon, wen ich meine, ich komme gerade nicht auf den Namen. Erste Verfallserscheinung, gell? Und dann, wenn Sie im Herzjagen aufwachen, denken, was ist denn los? Und mein Magen schafft nicht mehr. Verfall. Meine Frau sagt, früher hast du doch schöne Haare gehabt. Das ist Verfallserscheinung, gell? Wenn unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen gewichtige Ehrlichkeit. Da schafft's, wenn unser äußerer Mensch verdirbt. Da soll es nicht mit dem Glauben weniger werden. Als alter Mensch denkt man, wenn ich doch bloß hoffentlich im Glauben bleibe, wenn ich die Zuversicht erhalten habe. Der Paulus sagt, wenn der äußere Mensch verfällt, wenn du alt bist, soll dein Glaube zunehmen, das soll es schaffen. Meine Frau hat mich gefragt, wie ist denn bei euren Teilnehmern das Durchschnittsalter? Da habe ich gesagt, das sind alles Leute, die es brauchen können. Jetzt nochmal einen neuen Stoß, eine neue Ermutigung im Glauben. neues Erkennen in die Bibel hineinwachsen. Unsere Trübsal, die zeitlich und leichtlich, die schafft, da gibt's etwas. Also lassen Sie sich die Anfechtung, wenn sie kommt, wenn der äußere Mensch verfällt, wenn die Zweifel kommen, ist Gott wirklich meine Zuversicht, nicht anfechten, ihren Glauben nicht nehmen. Wir sollen ja nicht in der Anfechtung fallen. So hat Jesus gesagt, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, sondern dass wir in der Anfechtung sagen, jetzt lieber Gott, bist du dran. Ich kann es kaum mehr glauben, dass du die Zuversicht bist. Ich kann es kaum mehr ernst nehmen, dass du mich meinst. Jetzt bist du dran, beweis dich. Wie hat es dann bei dem David ausgesehen? Er berichtet es uns, als er Gewissheit gefasst hat im lebendigen Gott. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Ich werde gewiss nicht fallen. Er hat plötzlich etwas gehört, Vers 12. Gott hat ihm ein Wort gegeben, ein Wort, nämlich dieses Wort, Gott allein ist mächtig. Unser Herr Jesus kann die Barrieren wegnehmen, die uns hindern, sein Wort zu hören. Es gibt viele Barrieren. Die Geschäftigkeit, unsere Angst, beleidigt sein, Neid, körperliche Schwäche, ausgefüllt sein mit das, was den Tageslauf bestimmt, dass das innere Telefon besetzt ist, dass Gott gar nicht mehr mit uns reden kann. Es gibt viele Gründe, die uns abhalten, in die Stille zu kommen, um zu hören. In den Evangelien wird uns ausführlich berichtet, wie das etwa beim Petrus war. Der Fischer vom See Genezareth, der die ganze Nacht gefischt hat, ohne auch nur eine Sardine zu fangen. Aber die Netze waren zerrissen, die Schleppnetze, die da am Grund entlang geschleppt waren, die Steine hatten sie aufgeschlitzt, Muscheln hatten sich verfangen, Tang. Und das ist der Übernächtige, Sie müssen sich richtig vorstellen, mit rot gerenderten Augen, die ganze Nacht hat er geschaut, wenn sie das Netz hochgezogen haben, sind denn nicht ein paar Karpfen wenigstens drin, umsonst. Die ganze Enttäuschung lag in dem Gesicht, die Müdigkeit. Die Schwiegermutter hat sicher gesagt, Petrus, wie siehst du denn heute aus? Gell? Und da mussten sie noch ihre Netze flicken. Und dann saßen sie da drüben am Ufer, kommen immer mehr Menschen zusammen, die scharen sich um den einen, dem hören sie zu, der ihnen das Wort austeilt, dieser Prophet aus Nazareth. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Petrus geknurrt hat, diese Tagdiebe, die haben Zeit, aber wir kleinen Leute, wir müssen es schaffen. Noch nach dieser harten Nacht müssen wir jetzt Netze flicken. Ich habe doch keine Zeit für so einen Quatsch, dass da so ein Volksverführer mit denen spricht. Und dann kommt plötzlich dieser Jesus herüber und sagt, ich bitte Sie um einen Gefallen, Herr Petrus. Die Leute drängen mich am Ufer. Könnten Sie nicht mit Ihrem Boot mich ein wenig hinausfahren, dass ich wie von einer Kanzel aus zu den Leuten spreche? Naja, gut, dann machen wir auch noch das. Und dann rudert der Petrus hinaus und sitzt auf der Ruderbank und muss zuhören, was Jesus sagt. Eine Stunde, zwei Stunden. Und jetzt verstehen Sie, warum er nachher sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber auf dein Wort. Er war auf die Stille geführt, der Ruderbank. Lass deine zerrissenen Netze, leg dein Ruder auf die Seite, hör mal zu. Und jetzt plötzlich hat er das Wort bekommen, auf dein Wort. Der gleiche Petrus, der nachher gesagt hat, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und so wie der Herr Jesus den Petrus auf eine merkwürdige Art und Weise in die Stille geführt hat, dass er hören konnte, kann der Herr Jesus bei uns das Wunder tun, dass wir geschäftigen Leute, wir gehetzten Leute in die Ruhe kommen. Darf ich mal bitten, im grünen Gesangbuch das Lied 166 aufzuschlagen. Ihnen wohl vertraut. Wir haben schon vorgestern Abend gehört, die neue Biografie von Dietrich Bonhoeffer. Und das ist ja ein Lieblingslied geworden von guten Mächten, wunderbar geborgen. Früher war das Lieblingslied in der Christenheit Sonne der Gerechtigkeit, ist längst abgelöst von dem von guten Mächten, wunderbar geborgen. Wird auch von Leuten, die sonst mit Jesus nicht viel am Hut haben, gerne gesungen bei Beerdigungen. Da kommt wenigstens nichts von Jesus drin vor, sondern was von guten Mächten, vielleicht sind ja die Engel gemeint oder so. Es ist ein Neujahrslied gewesen, das Bonhoeffer seinen Angehörigen geschrieben hat. Die zweite Strophe, noch will das alte Jahr gemeint unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuchten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Im neuen Kirchengesangbuch haben sie die aufgescheuchten Seelen abgeändert, weil sie gedacht haben, das ist zu schwäbisch. In Württemberg haben wir das Wort scheuchen. Man scheucht die Hühner, man verscheucht Fliegen, die uns stören. Und hat jetzt draus gemacht, gib unseren aufgeschreckten Seelen, aber mir gefällt das, die aufgescheuchten Seelen. Haben Sie manchmal auch aufgescheuchte Seelen? Dass man eigentlich kaum mehr ein Wort lesen kann, wenn ein Brief und die Losung haftet nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was ich anpacken soll, wenn unsere Seele aufgescheucht ist. Und dann wird oft das gesungen, was Bonhoeffer gedichtet, gib unseren aufgescheuchten Seelen, wunderbar, das Heil, das du für uns bereitet hast. Nein, der Bonhoeffer hat, so wie es hier drin steht, für das du uns bereitet hast. Bei diesem Helmut James Graf von Moltke, Sie merken, ich bin beeindruckt von diesem Briefwechsel. Nach der verheerenden Verhandlung im Volksgerichtshof vor seinem Präsidenten Freisler, als Freisler ihn angeschrien hat, von wem empfangen Sie eigentlich Ihre Befehle? Von Adolf Hitler oder von Jesus? Hat Helmut James, es war klar, zum Tod verurteilt durch den Strang. Und da hat Helmut James Graf von Moltke seiner Frau geschrieben, denkt nur, mein Liebes, dass ich Gott diese Mühe gegeben hat mit meinem Leben, dass es zu dieser Stunde gekommen ist, dass ich nicht als Gutsherr, nicht als Attentäter verurteilt werde, nicht als Gegner des Nationalsozialismus, sondern weil ich mich zu Jesus bekannt habe. Dass mein Herr Jesus mich für diese Stunde bereitet hat. Da kommt dieses vor, was auch Bonhoeffer war. Das Heil, für das du uns bereitet hast. Stellen Sie mal vor, wir sind in unserem Mutterleib wunderbar bereitet worden. So heißt es auch einmal im Psalm. Du hast mich wunderbar gemacht. Mit der Lunge, mit dem Herz. Selbst der VW braucht einen neuen Austauschmotor nach so und so viel 100.000 Kilometer. Und das läuft und tut und selbst in der Nacht schaffen die Nieren und die Galle. Wunderbar gemacht. Und jetzt entdecken Menschen in der Stille vor Gott das Heil, für das du uns erst recht noch bereitet hast. Nicht erst in Mutterleib, sondern jetzt bist du am Schaffen. Du hast etwas mit mir vor. David bereitet zur Stille, wie so ein Helmut James Graf von Moltke aus den Situationen der aufgescheuchten Seelen, plötzlich in die Stille hinein, dass er Gottes Wort hören konnte. Bevor wir nun im Einzelnen auf die Verse 12 und 13 lauschen, darf ich einfach noch mal ein bisschen vertiefen, was wir gestern Abend miteinander begonnen haben. Du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu. Von Bengel, Johann Albrecht Bengel. Es ist ja gerade in den Chorälen der Christenheit, das, was unser Thema ist, Stille zu Gott, so vielfältig aufgenommen. Kirchenvater Augustin hat das ja gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Herr, in dir. Aber ich darf Ihnen gerade einmal einige von diesen Versen, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen, singen morgens beim Abendmahl, Gott ist gegenwärtig, da ist dieses, lass mich so still und froh, mache mich einfältig, innerlich abgeschieden, ruhig und still in deinem Frieden. Im alten Gesangbuch, alten Württembergischen, gab es noch das Lied Stille halten deinem Walten, Stille halten deiner Zucht. Heinrich Vogel, einer der großen Theologen im Kirchenkampf des Dritten Reiches, hat uns das schöne Lied geschenkt, das inzwischen auch wieder in Wegfall gekommen ist. Nun werde still, du kleine Schar, zu Gott, dem Helfer dein. Adventslied, er kommt mit Willen, ist voller Lieb und Lust, all Angst und Not zu stillen, die ihm an euch bewusst. Überhaupt Paul Gerhardt, wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben, unverzagt und ohne Grauen. Neujahrslied von der Eleonore, Fürstin zu Reuß. Still geht das Jahr zu Ende, nun wird auch still mein Herz. Man lobt dich in der Stille, du hocherhabener Zions Gott. Zions Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Pein. Von Rudolf Kögel, wo es dann heißt, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. In dein Erbarmen hülle, nachher wollen wir es miteinander singen, mein armes Herz. Und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, das macht die Seele still und friedevoll. Christoph Zehentner, in der Stille angekommen. Also Sie merken, quer durch die Christenheit haben das Menschen, die mit Gott lebten, entdeckt, meine aufgescheuchte Seele muss erst ruhig werden, bevor ich überhaupt das Wort vernehmen kann, das er für mich zugedacht hat, wenn er auf Sendung ist. Psalm 107, Vers 20, er sandte sein Wort. Das ist wieder das gleiche Wort von dem Senden, wie in Psalm 42. Wenn Gott sendet, können wir auf Sendung gehen, bloß wenn Ruhe da ist, keine Störung. Ein paar Beispiele, wie das aussehen kann, wenn Gott uns das Wort zuteilt. Bei dem Johann Albrecht Bengel, den ich jetzt mehrfach erwähnt habe, war es so, dass er 20 Jahre lang, der hochgelehrte Theologe, einer fähigsten Bibelwissenschaftler, die wir in Württemberg hatten, dass er bekümmert wurde, dass Gott ihn hat sitzen lassen in dem kleinen, finsteren Denkendorf, wo ein 11- und 12-jährige junge Burschen unterrichten musste. Und das ist auch nicht viel anders, als wenn der Bruder Wirtz bei dem Bibelunterricht gestern sagt, der ist ganz geschlagen gekommen, wie die zappelig sind, die jungen Leute, und nicht richtig zuhören. Lieber Gott, warum? Und dann ist ihm das Wort zugeteilt worden. Es muss ja nicht immer ein Bibelwort sein. dass Gott ihm gesagt hat, ich kann aus einer Handvoll dieser jungen Leute, aus einer Handvoll unter den mehreren hundert, die du im Laufe von 20 Jahren begleitet hast, ein Gewürz machen fürs ganze Herzogtum. Und nachher war es mehr als eine Handvoll mit Hiller und Reuß und mit Burg und Magnus Friedrich Roos, die unser Land durchforstet haben, bis hin zu Otto Stockmeier, geprägte Leute vom Wort Gottes geprägt. Ihm war das Wort zugeteilt. Jahreslosung vom kommenden Jahr, 2. Korinther 11. Ich habe dreimal zum Herrn gebetet, er soll den Pfahl im Fleisch von mir nehmen, aber der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dem Apostel ist ein Wort zugeteilt worden. Wir wissen nicht, ist in ihm aufgewacht, das Wesen Gottes, dass er mit schwachen Leuten arbeitet, ihnen die Kraft zuteilt, der armen Hannah, dem kleinen David, dem zerbrochenen Jeremia, oder ob er wirklich etwas gehört hat. Aber es ist ihm bewusst geworden, das ist mir gesagt. Ich habe es erlebt, manche kennen die Geschichte schon, aber man trifft ja auch gern wieder einen alten Bekannten. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht und rate auch, bei Krankenbesuchen macht es auch kurz. Ihr wisst nicht, wie schwach die Kranken sind. Die können es gar nicht ertragen, wenn man lange sitzen bleibt. Aber offenbar habe ich es bei einem Krankenbesuch zu kurz gemacht. Die Gemeindedienstfrau ist gekommen und gesagt, beim Herrn Bierbaum, der fühlt sich arg vernachlässigt, dass sie so schnell wieder aufgestanden sind. Da bin ich mit zitterndem Herzen zu ihm gegangen. Er sagt, Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Ich war am Ende, seelisch. Ich wollte mir das Leben nehmen, an einem Samstagabend. Ich saß da mit meinem Trainingsanzug und wollte mich vor den Zug werfen da drüben. Und da kam das Wort zum Sonntag und da sprach ein katholischer Pater, hat die Geschichte von Elia erzählt. Nimm und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und das ist mir hineingefahren. Vielleicht hat Gott auch einen weiten Weg für mich noch. Aber wo steht denn das? Will ich mal der Bibel nachlesen? Und hat gemerkt, er hat gar keine Bibel mehr. Und am Montagmorgen ist er als erstes in die Buchhandlung Schmidt gegangen und hat eine Bibel gekauft. Und als er mir das erzählte, dachte ich, oh lieber Mann, da hast du lang suchen müssen, bis du im ersten Königbuch diese Geschichte gefunden hast. Er hat gesagt, ja, ich habe lang geblättert. Und dabei habe ich so viele Worte zugeteilt bekommen, mit denen ich jetzt leben kann. Vor allem war es das Wort, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Mitten in die Ängste, in die totale Verzweiflung hinein, wollte sich das Leben nehmen. Was hat es für einen Sinn? Ein Wort zugeteilt, einen katholischen Priester benutzt und die Buchhandlung Schmidt dazu benutzt. Kann merkwürdig aussehen, wenn Gott sein Wort zuteilt. Wenn Sie mal bei gesegneten Gotteszeugen nachgehen, war es oft ein Wort. Als Wilhelm Busch hat immer wieder erzählt bei Evangelisationen, das junge Leutnant an der Somme hat gesagt, wir haben nur den Bacchus und der Göttin Venus gelebt. Und dann plötzlich ist sein Kamerad neben ihm gefallen. Und wenn jetzt der Splitter mich erwischt hätte, wäre ich in der Hölle. Kann ich überhaupt noch zu Gott kommen? Und da hat ihn das Wort getroffen, das vielleicht auch das Geheimnis seiner Evangelisation war. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein Wort, das nachher das Geheimnis eines ganzen Lebens wird. Komm doch zu Jesus. Wer zu ihm kommt, den stößt er nicht hinaus. Ich habe gestern Abend noch Lebensbild von Otto Stockmeier gelesen, der in unserem Europa viel in Bewegung gebracht hat. Der war lange in der Unruhe, bis ihm ein englischer Pfarrer gesagt hat, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Not feeling. Wir müssen nicht fühlen. Der Stockmeier hat immer gedacht, er müsste es fühlen, den Frieden Gottes. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Das war für ihn das Geheimnis. Bei Otto Funke, dem großen Volksschriftsteller, war das Wort, willst du gesund werden? Möchte ich überhaupt durch Oder soll das Religiöse bloß eine Randerscheinung sein? Möchte ich wirklich mich gesunden lassen durch Jesus? Für viele von Ihnen, bei vielen Mitchristen, ist der Konfirmationsspruch so ein zugeteiltes Wort. Aber es kann ja, wir leben davon, dass immer neu zugeteilt wird. Wir haben ja in unseren Gemeinschaftsstunden und auch bei uns in der Brüdergemeinde Korntal am Altjahrsabend oder am Neujahrsmorgen die Sitte, dass man sich selber ein Bibelwort als ein Los für das neue Jahr ziehen kann. Und ich habe gehofft, am letzten Altjahrsabend, ich ziehe ein Wort, ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Und als ich das Zettelchen las, stand da, selig sind, die reines Herzen sind. Da habe ich gedacht, naja, also so verdorben wie viele, die dauernd am Samstagabend vor den etwas merkwürdigen Fernsehprogrammen sitzen oder die auf dem Computer immer wieder gerne auf den falschen Knopf drücken, um Bilder in sich hineinzunehmen, die eigentlich in den Mülleimer gehören, bin ich doch nicht. Und gut, ich habe auch meine Fantasie, aber so schlimm. Und dann habe ich am Sonntag, also am Neujahrsmorgen, in der Hanischen Gemeinschaft, da haben die am Neujahrsmorgen gezogen, habe ich das Los gezogen. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Da hatte ich es. Jetzt mach mal an dem, kaum auf dem rum. Selig sind, die reines Herzens sind. Gott kann ein Wort zuteilen. Nicht bloß der Tröstung, der Ermutigung, sondern auch der Reinigung, wo Gott an uns feilt. Aber wir müssen in die Stille kommen, dass er mit uns reden kann. Eins hat Gott geredet. Und ich habe gleich Doppeltes gehört. Jetzt lassen Sie uns mal noch auf die Verse 12 und 13 achten. Die Ausleger machen furchtbar dran herum, ob Gott Doppeltes geredet hat und wie das zusammenpasst. Ich halte es ganz einfach. Gott ist mächtig. Ja, und was ist mit dem Saul? Warum nimmt er den nicht weg, der mich verfolgt? Der bei mir macht, dass ich wie eine hangende Wand bin. Lieber Gott, du könntest doch den wegwerfen. Wenn du mächtig bist, an dem macht unser Zweifel oft herum. Lieber Gott, warum lässt du in unserem Volk all das Durcheinander, das Bösartige, das Wüste, das Verderbliche, das Egoistische so ins Kraut schießen, wenn du mächtig bist? Und dann habe ich in meiner persönlichen Bibellese das Wort aus Römer 10 gelesen, das einfach der Kommentar dazu ist. Da brauchen Sie keine Auslegung. Als Gott seine Macht kundtun wollte, Römer 9, 22, Gott ist mächtig, als er seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt sind. Auch unsere Welt, auch unsere gottlose, egoistische Welt, mit all der Pornografie, mit all der Lüge, mit all der Ohnmacht der Politik, wird von Gott in seiner Macht getragen, in Geduld. Heißt an einer anderen Stelle der Bibel, damit es doch hin und wieder Buße gibt, dass ein paar Leute aufwachen, wenn Tsunamis sind oder Fukushima. Mensch, Gott könnte doch uns fallen lassen. Hoffentlich wachen ein paar auf. Gott, seine Macht zeigt er darin, dass er einem jeden gibt, was er verdient, auch dem König Saul. Aber bisher trägt er ihn Geduld. Es ist keineswegs so, dass Gott alles laufen lässt. Es wird einmal am Ende deutlich werden, dass Gott nicht ewig in Geduld trägt. Aber bisher zeigt er seine Macht, dass er unsere ganze gottlose Welt, unser in Atheismus abgleitendes Volk in Geduld trägt, in der Hoffnung, dass es Buße gibt. Gott ist mächtig. Und wieder David erkennt, du bist gnädig. Immer wieder bei ihm David, als er im Laufe seines Lebens erkannt hat, ja, eigentlich könnte doch Gott auch mich wegwerfen. Ist doch gar nicht mehr so, dass der Saul böse ist und ich bin so gerecht. Du hast mir doch einst beim Goliath geholfen, ich bin ein Erwählter und der Saul ist ein Verworfener. Nein, lieber Gott, du bist gnädig, auch mir, der ich in meinem Herzen, in meiner Fantasie, wenn ich die Bathseba da baden sehe, haha, das wäre was für mich. Wie ein Zunder ist mein Herz, das sofort aufwachen kann in Unrechtes. Gott ist gnädig in seiner Macht. Im Römer 9 heißt es, als Gott seine Macht tun wollte, hat er mit großer Geduld getragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt sind, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit und seiner Gnade kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Der David sagt, Paulus sagt nicht die Gefäße der Sauberkeit, des Erwähltseins, sondern die Gefäße, auch über den ist die Barmherzigkeit Gottes, die Gott bereitet hat zur Herrlichkeit. Ach, ich wünsche Ihnen und mir, dass Gott so an uns schaffen kann, dass er bereitet zur Herrlichkeit, dass wir Gefäße seiner Barmherzigkeit sind, in seinen Augen wert geachtet. Ich habe mit dir noch Großes vor. Ich, der ich meinte, ich bin verstoßen, ich bin wie eine hangende Wand, stimmt's denn wirklich, dass du mein Fels, meine Zuversicht bist? Nein, ich habe gehört, du bist mächtig. Und für mich habe ich gehört, du bist gnädig. Du bereitest mich zur Herrlichkeit. Ach, es wäre schön, wenn wir in diesen stillen Tagen so in die Stille hineingeführt werden könnten, dass wir auch ein Wort unseres Herrn zugeteilt bekommen, mit dem wir wieder neu leben können. Herr Jesus, darum bitten wir dich für uns alle. Mach uns still und rede du und gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über uns der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Amen.